Christine, in wenigen Tagen ist es soweit. Die Zeit wird wieder mal umgestellt. Freust du dich drauf?
Ich bin zunächst mal froh, dass wir dieses Jahr 2 Tage haben, um uns an die neue Zeit zu gewöhnen, weil ja dann noch Ostermontag ist, bevor wir dann wieder arbeiten müssen. Und das macht die Umstellung schon leichter. Und abgesehen davon bin ich einfach abends oft recht lange auf der Arbeit, im Sommer wie auch im Winter. Und mit der Sommerzeit jetzt, da kann ich nach Feierabend dann auch wieder draußen Sport machen. Im Wald bin ich dann total gerne und darauf freue ich mich.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über die Zeitumstellung, denn die macht was mit unserem Körper, natürlich mit unserem Rhythmus und unserem Schlaf.
Ja, wir schauen drauf, welche kurzfristigen Folgen die Zeitumstellung im Frühjahr oder auch im Herbst hat für unseren Schlaf und unsere Gesundheit. Und wenn wir nicht mehr umstellen würden und uns für eine Zeit entscheiden müssten, was sollten wir dann aus wissenschaftlicher Perspektive wählen? Und zum Schluss fragen wir uns auch, wie kommen wir möglichst gut durch die anstehende Zeitumstellung?
Und es gibt natürlich hier auch wieder unseren Schlafmythen-Check. Da schauen wir uns gleich mehrere Mythen dieses Mal an, die um die Zeitumstellung kursieren. Christine hat für euch die passenden Fakten dazu dabei. Wir sprechen hier bei Überschlafen jede Woche über ein neues Schlafthema, denn wir schlafen ja 1/3 unseres Lebens, sehr viel Zeit, und wir wissen eigentlich gar nicht so viel darüber und wir beide wollen das ändern. Bei mir Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken. Du kannst uns alle Fragen rund um das Thema Schlaf kompetent beantworten.
Ja, und du bist Ilka Knigge, bist Moderatorin dieses Podcasts und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank für die Vorstellung. Christine, am Wochenende ist es wieder soweit. Wir stellen um auf Sommerzeit. Mhm. Also in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 31. März, stellen wir die Uhr von 2 Uhr auf 3 Uhr vor, also die Nacht ist eine Stunde kürzer. Das heißt, es ist morgens dann länger dunkel, dafür abends länger hell. Mhm. Wie leicht fällt dir so eine Umstellung eigentlich?
Also die im Frühjahr finde ich ein bisschen schwieriger als die im Herbst. So geht es wahrscheinlich den meisten von uns. Und es liegt daran, dass wir uns schwerer tun, eben uns an eine Verkürzung des Tages anzupassen. Und das ist ja eigentlich das, was die Zeitumstellung bedeutet. Also der Tag wird eben eine Stunde kürzer. Und es liegt vor allem auch daran, dass wir halt nicht abends dann auf Kommando einfach eine Stunde früher müde werden und schlafen gehen können. Und führt natürlich dann auch in der Konsequenz dazu, dass man morgens ein bisschen müder ist. Aber ich würde auch sagen, so nach 2 bis 3 Tagen passt bei mir dann auch. Ja, länger brauche ich eigentlich nicht. Und bei dir?
Ich muss sagen, ich habe mich da noch gar nicht so genau beobachtet. Ich glaube, ich kriege das eigentlich ganz gut hin, sonst wüsste ich es wahrscheinlich. Mhm. Aber vielleicht achte ich dieses Mal mehr drauf als sonst so. Lass uns mal damit beginnen, woher das eigentlich überhaupt kommt, dass wir die Zeit umstellen.
Ja, es gab in der Geschichte immer mal wieder so Perioden, in denen die Sommerzeit eingeführt wurde. Und seit 1980 stellen wir nun eben 2-mal im Jahr die Zeit um. Und da ging es vor allem dann auch um eine Vereinheitlichung bzw. Anpassung an die Nachbarländer. Die haben das nämlich schon ein bisschen früher eingeführt, als Nachwirkung der Ölkrise damals. Und die Idee war eben ursprünglich, mit der Einführung der Sommerzeit könnte man vielleicht Energie sparen. Heute wissen wir, Energie wird dadurch nicht gespart. Aber eben seit 1996 stellen alle Länder der EU gleichzeitig um. Und das ist ja durchaus auch wichtig.
Genau, Energiesparen, sagen wir nochmal an der Stelle, da geht es ja darum, dass wir quasi die Sonnenstunden des Tages dann so ein bisschen effizienter nutzen können und vielleicht noch ein bisschen länger im Bett sind, wenn es eh noch dunkel ist. Mhm. Wir sind damit auch schon so ein bisschen bei der Frage, warum machen wir das immer noch, wenn wir eigentlich wissen, okay, der eigentliche Zweck davon, der wurde nicht erfüllt. Denn vielleicht erinnern sich auch noch einige, eigentlich soll ja die Zeitumstellung in der EU abgeschafft werden. 2018, also jetzt schon vor 6 Jahren, da hatte die EU-Kommission ja vorgeschlagen, es gut sein zu lassen mit diesem Wechsel von Sommer- auf Winterzeit. Und es hatte dazu so eine riesige Online-Umfrage unter EU-BürgerInnen gegeben. Hast du daran teilgenommen, Christine?
Ja, und ich erinnere mich, es war gar nicht so einfach, weil irgendwie der Server die ganze Zeit down war. Und hast du mitgemacht?
Ja, ich habe auch mitgemacht. Ja. Ich habe damals auch schon bei Nova gearbeitet, so gerade so. Und wir haben uns da alle drüber unterhalten und alle Kolleginnen und Kollegen meinten so, hast du schon teilgenommen? Da gibt es jetzt diese Umfrage.
Ah,
und
ja,
irgendwie war das
ein
Riesending bei Nova damals. 4,6 Millionen Menschen haben teilgenommen an dieser Umfrage der Kommission. Das ist ein Rekord. Und damit auch heute noch, soweit ich das herausfinden konnte, die erfolgreichste Befragung in der EU-Geschichte. Trotzdem ist das natürlich jetzt keine riesige Menge an Leuten, wenn man mal bedenkt, dass es damals knapp 100 Mal so viele Bürgerinnen und Bürger der EU gegeben hat. Teilgenommen haben da übrigens hauptsächlich Deutsche, gemessen am Anteil der Bevölkerung auch viele Österreicher und Luxemburger, aber eben sehr wenige andere.
Man muss vielleicht auch noch sagen, dass die Umfrage vielleicht auch bestimmte Teile der Bevölkerung in besonderem Maße mobilisiert hat. Also vielleicht gerade die, die eine besonders starke Meinung gegen die Zeitumstellung beispielsweise haben. Und da muss man sagen, das ist halt schon ein echtes Problem bei solchen Umfragen, insbesondere wenn man daraus dann auch noch eine politische Entscheidung ableiten möchte.
Ja. Aber gucken wir trotzdem mal auf das Ergebnis. Die meisten, mehr als 80% der Teilnehmer, die haben gesagt, lasst uns diese Umstellung abschaffen.
Tja, und 6 Jahre später stellen wir immer noch fleißig um.
Genau, und zwar, weil es eben in der EU einfach nicht vorangeht. Da gucken wir mal drauf kurz. Die Kommission und das Parlament, die sagen, weg mit der Umstellung. Und jetzt sind gerade eigentlich die Mitgliedstaaten an der Reihe. Also die sollen im Rat eine gemeinsame Position finden. Und da geht es darum, welche Zeit behalten wir denn bei? Für immer Sommerzeit oder für immer Winterzeit? Die Kommission sagt, das kann eigentlich gerne jeder Staat für sich entscheiden, aber bitte keine Fragmentierung. Das heißt im Klartext, es könnte passieren, dass am Ende Deutschland sich für die Winterzeit entscheidet und Polen sich für die Sommerzeit. Und irgendwie muss dann halt geregelt werden, dass es für Pendler und in Sachen Handel dann trotzdem irgendwie hinhaut. Also am besten wäre es, wenn die EU-Staaten sich auf eine Zeit irgendwie einigen würden oder vielleicht nicht auf so ganz viele verschiedene, machen sie aber nicht seit Jahren. Und viele sagen, ja, da war Corona und der Krieg in der Ukraine hat begonnen. Wir haben gerade einfach irgendwie anderes zu tun, als uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir kennen alle das Ergebnis, in der Zwischenzeit wird halt weiter umgestellt. Aber was ich ziemlich spannend daran finde, bei der Umfrage, da haben wohl besonders viele Leute gesagt, lass uns für immer Sommerzeit machen. Christine, das würde ich mir gerne mit dir im Detail anschauen. Immer nur Sommerzeit. Was würde das bedeuten?
Also wahrscheinlich somit das Offensichtlichste, was wir erleben würden, wäre, dass es mehr Tage, deutlich mehr Tage gäbe mit einem recht späten Sonnenaufgang. Also mit der Zeitumstellung, so aktueller Zustand, da sind es in Köln 178 Tage, an denen die Sonne erst nach 7 Uhr aufgeht. Mhm. Bei dauerhafter Sommerzeit hingegen, da wären es eben 206 Tage. Und das bedeutet eben auch, unter dauerhafter Sommerzeit hätten wir mehr Tage, wo wir morgens im Dunkeln zur Arbeit fahren müssen, Schulkinder in die Schule gehen müssen. Und das ist ein potenzielles Sicherheitsrisiko natürlich. Und darüber hinaus gibt es eben auch Studien, die zeigen, dass insbesondere Licht am Morgen sich positiv auf die Stimmung auswirkt, so einen antidepressiven Effekt auch hat. Und auch von diesen Effekten würden wir dann natürlich weniger profitieren. Und das ist vielleicht auch eine berechtigte Sorge, dass das ein Gesundheitsproblem sein könnte.
Ja, und das ist ja auch fast ein Monat, wenn wir da uns die Tage mal anschauen, an dem jetzt die Sonne sehr viel später aufgehen würde, als wir es jetzt aktuell haben. Aber gucken wir mal andersherum. Wir sprechen ja immer von Sommerzeit und Winterzeit. Nochmal kurz irgendwie festhalten, das, was wir jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr vielleicht unsere Folge hört, noch haben, ist Winterzeit. Und wir stellen dann jetzt am Wochenende um auf die Sommerzeit und die haben wir bis zum Herbst. Lass uns gucken, was es bedeuten würde, wenn wir für immer in dieser Zeit bleiben würden, in der wir jetzt sind, in der Winterzeit.
Genau, die Winterzeit, die wird ja manchmal auch als Standardzeit bezeichnet. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich in der richtigen Zeitzone. Und die Sommerzeit ist eigentlich dann eben eine Verschiebung, eigentlich so das, könnte auch sagen, in Anführungszeichen, nicht natürliche. Für immer Winterzeit würde bedeuten, mehr Tage mit Licht am Morgen, auch im Vergleich zum jetzigen Zustand. Und damit verbunden aber, und das sollte man vielleicht auch mit einbeziehen, möglicherweise auch mehr Hitze in den Sommertagen früher am Morgen. Das finde ich relevant, weil natürlich Hitze, insbesondere im Schlafzimmer, einfach auch den Schlaf beeinträchtigen kann. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, das sollte man in Zeiten des Klimawandels vielleicht auch mitbedenken. Aber natürlich hätten wir unter dauerhafter Winterzeit auch weniger Licht zu späterer Stunde am Abend. Das ist für viele auch eine wichtige Zeit für Freizeitaktivitäten. Möglicherweise auch ein Grund dafür, weshalb viele Menschen in dieser EU-Umfrage eben für eine dauerhafte Sommerzeit gestimmt haben, weil das vielleicht Lebensqualität bringt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Dann lass uns doch mal schauen, was die Umstellung, also die wir gerade ja noch machen, für unseren Alltag, für unseren Schlaf, für unseren Körper bedeutet. Viele sagen ja, Zeit umstellen ist wie so ein kleiner Jetlag. Stimmt das?
Ja, ein bisschen, aber nicht ganz. Klar, wir landen halt irgendwie nach dieser Nacht auf Sonntag in einer anderen Zeitzone. Also im Frühling geht es quasi eigentlich eine Zeitzone nach Osten. Im Winter oder im Herbst geht es dann wieder zurück nach Westen. Und das klingt ja schon ein bisschen nach einer kleinen Reise. Und ähnliches auch, dass vielen von uns eben dieser Wechsel nach Osten im Frühjahr ein bisschen schwerer fällt als der Wechsel nach Westen, den wir dann eben im Herbst haben.
Kennen wir auch vom Jetlag.
Genau. Und wenn wir jetzt aber wirklich am kommenden Wochenende zum Beispiel nach Athen reisen würden, also das wäre ja eben eine Zeitzone nach Osten, dann würde ja in dieser neuen Zeitzone die Sonne immer noch um 6.30 Uhr aufgehen, so wie das momentan auch bei uns der Fall ist.
Genau, also die Sonne geht immer noch bei uns zur gleichen Zeit auf und unter und wir stellen einfach nur rum an der Uhr.
Genau, das ist eben der Unterschied zum Jetlag. Also bei einer Reise bewege ich mich ja tatsächlich physisch, körperlich in eine andere Zeitzone. Und bei der Zeitumstellung, da drehen wir halt einfach nur an der Uhr, beziehungsweise wir würden auch sagen, an der sozialen Zeit. Und die Sonnenzeit, die verändert sich ja nicht.
Also soziale Zeit, das meint so die Uhr an der Wand, ja?
Genau, sowas wie Arbeitszeiten, Schulzeiten, Freizeitaktivitäten und so weiter. Und was man jetzt natürlich sagen muss, ist, Sonnenlicht ist ein super wichtiger Rhythmusgeber für unsere innere Uhr. Und weil wir aber nur eben an dieser sozialen Zeit drehen, aber die Sonnenzeit sich ja nicht verändert, fehlt uns eben dieser Rhythmusgeber, um uns an die neue Zeitzone nach der Zeitumstellung anzupassen. Und das ist eben das, wo es nicht einem richtigen Jetlag entspricht und wo man auch sagen muss, wahrscheinlich ist die Anpassung an die neue Zeit nach einer Zeitumstellung vielleicht sogar ein bisschen herausfordernder für unseren Körper als nach dem Jetlag.
Lass uns mal kurz auf den Schlaf gucken. Was macht die Zeitumstellung mit dem?
Ja, im Frühjahr werden die meisten von uns wohl anfänglich ein bisschen weniger schlafen und ja am ersten Arbeitstag danach auch den Wecker verteufeln, weil wir eben nicht auf Kommando am Abend müde werden können. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich etwas zu spät für unseren Schlafbedarf ins Bett. Ja, und wachen morgens dann einfach recht früh auf, beziehungsweise haben einfach dann noch nicht ausreichend geschlafen. Also akut muss sich einfach der Schlaf-Wach-Rhythmus an die neue Zeit anpassen. Den meisten gelingt es innerhalb weniger Tage und im Herbst eben meistens auch noch schneller als im Frühling. Da kann das auch sein, dass man sagt, okay, man merkt es eigentlich gar nicht.
Aber es gibt trotzdem viele Fakten, die so in die Richtung zeigen, Zeitumstellung könnte schlecht sein für uns. Ich habe mal so eine Art Mythencheck XXL mitgebracht.
Über Schlafen. Mythencheck.
Es soll nach der Umstellung auf Sommerzeit mehr tödliche Verkehrsunfälle geben. Christine, was ist da dran?
Ja, also es gibt mehrere Studien, die das zeigen. Zumindest so für eine Woche nach der Zeitumstellung und zumindest im Frühjahr, da sieht man diese Effekte. Also mehr Verkehrsunfälle, mehr tödliche Verkehrsunfälle. Im Herbst hingegen, da hat eine große Studie aus dem Jahr 2020 keine Erhöhung der Unfallzahlen gefunden. Und das entspricht natürlich auch so dem, was wir gerade besprochen haben, die Umstellung im Herbst, die fällt leichter, die merkt man manchmal vielleicht auch gar nicht so, als die jetzt im Frühjahr. Mhm. Und da spielen einfach verschiedene Dinge mit rein. Also eben, man hat vermutlich etwas weniger geschlafen. Außerdem aber auch, man ist wach oder muss aufwachen zu einer Zeit, zu der die innere Uhr so kurz nach der Umstellung eher noch auf Nacht steht und noch nicht auf Tag. Mhm. Und es ist halt einfach auch dunkler draußen und das erhöht das Sicherheitsrisiko im Straßenverkehr.
Kommen wir zum zweiten Punkt, den ich rausgesucht habe. Die Krankenkasse DAK, die hat Daten von Krankenhäusern ausgewertet und 2016 diese Meldung hier rausgegeben. Die schreiben, 3 Tage nach der Umstellung auf die Sommerzeit häuft sich die Anzahl der Herzinfarkte. Vertragen einige die Umstellung dann wirklich so schlecht?
Eine Übersichtsarbeit, die mehrere Studien mit eingeschlossen hat, die kam 2019 zum Schluss, dass die Umstellung im Frühjahr das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, im Vergleich zu einer Kontrollperiode zu einem anderen Zeitpunkt um 5% erhöht. Das klingt jetzt erstmal viel. Die Autorinnen und Autoren sagen, es sei ein geringfügiger Anstieg.
Ah, okay. Aber ein Anstieg, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und im Herbst hat die Zeitumstellung das Risiko nicht erhöht. Also auch da finden wir wieder eben keinen Effekt der Umstellung im Herbst. Auch hier sind natürlich verschiedene Gründe denkbar. Weniger Schlaf, vielleicht auch eine geringere Schlafqualität und dass sich die innere Uhr eben noch nicht an die neue Zeit angepasst hat. Das sind so mögliche Gründe, die dann dazu führen können, dass das Herzinfarktrisiko nach der Umstellung im Frühjahr etwas steigt.
Okay, wir können an der Stelle auf jeden Fall schon mal festhalten, dass die Umstellung im Frühjahr, also die jetzt auf uns zukommt, irgendwie das große Thema ist, oder Christine?
Ist auf jeden Fall das größere Thema als die Umstellung im Herbst, genau, ja.
Okay, letzter Mythos, den habe ich noch mitgebracht, habe ich überall gelesen. Dauerhafte Winterzeit sei am natürlichsten oder so den natürlichen Verhältnissen am nächsten. Was sagst denn du dazu?
Naja, Zeit ist ja immer was Menschengemachtes. Also man könnte auch irgendwie so sagen, ein bisschen philosophisch, Zeit ist nie was Natürliches. Aber sie ist natürlich total wichtig für unser soziales Zusammenleben und damit wir uns überhaupt verabreden können und so.
Ja.
Aber so die Preisfrage, die sich eigentlich dahinter verbirgt, die ist, was macht die Zeitumstellung mit unserer inneren Uhr? Also geht die da mit oder kommt die durcheinander? Und kann sich die innere Uhr an die neue soziale Zeit anpassen? Oder ist einfach der wichtigste Faktor überhaupt eben die Sonnenzeit? Also wann die Sonne aufgeht und wann sie untergeht? Und die Frage ist eben auch zentral dafür, wie potenziell gesundheitsschädigend die Sommerzeit ist oder eben gar eine längerfristige Umstellung, eine permanente Umstellung auf die Sommerzeit wäre.
Das klingt so ein bisschen nach was, worüber wir schon öfter mal gesprochen haben, nämlich diesem sozialen Jetlag.
Genau, also der soziale Jetlag, der bezeichnet eine Situation, in dem eben die innere Uhr und die soziale Uhr nicht zusammenpassen. In der, also eine Situation, in der man zum Beispiel so früh aufstehen muss, dass man zum Zeitpunkt aufsteht, wo die innere Uhr eigentlich noch auf Nacht steht.
Mhm.
Und so ein sozialer Jetlag wurde zumindest rein korrelativ, also nicht, dass es da eine kausale Beziehung gäbe, aber wurde mit vielfältigen negativen gesundheitlichen Konsequenzen in Zusammenhang gebracht. Also sowas wie eine höhere Wahrscheinlichkeit zu rauchen, schlechtere Leistungen in der Uni, in der Schule, eine Tendenz zu Übergewicht oder auch depressive Symptome, die häufiger sind bei Menschen, die eben so einen größeren sozialen Jetlag erleben.
Genau, und was du eben gesagt hast, ist so, A führt nicht automatisch zu B, aber A und B kommen oft zusammen, ne?
Genau.
Ja. Aber zurück zur Preisfrage. Was sagt die Forschung? Kann die innere Uhr sich einfach so anpassen, wenn wir an der sozialen Uhr drehen? Oder bleibt die eben auf das gepolt, was die Sonne vorgibt?
Ja, eine Studie aus dem Jahr 2007 hat anhand von so Fragebogendaten gefunden, dass Menschen in Deutschland ein umso späteres Schlaffenster haben, je weiter westlich sie leben. Und der Unterschied, der ist gar nicht so klein. Also es gibt so einen Ost-West-Unterschied von ungefähr einer halben Stunde.
Christine, ich habe mich schon gefragt, ist das unsere halbe Stunde? Weil ich bin ja weiter im Osten als du.
Stimmt, vielleicht ein bisschen. Ein bisschen.
Vielleicht.
Aber in Köln haben wir das ja auch. Und dann, also Köln-Badel wäre ja fast genau nur nördlich.
Mal zur Aufklärung für alle, die uns zum ersten Mal hören. Christine geht ungefähr eine halbe Stunde später schlafen als ich. Und wir haben immer festgestellt, dass wir da so Chronomischtypen sind und ich aber gerne ein halbes Stündchen früher gehe. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Weiter im Text. Du hast von der Studie gesprochen.
Genau. Und eben diesen Ost-West-Unterschied, den könnte man jetzt als Hinweis darauf interpretieren, dass eben diese Sonnenzeit, also der Zeitpunkt von Sonnenauf- und Untergang, dass der wirklich zentral ist. Weil natürlich, die Sonne geht im Osten früher auf und auch früher unter. Aber die soziale Zeit, die ist ja in ganz Deutschland eigentlich gleich.
Genau.
Und würde dafür sprechen, dass eben diese Sonnenzeit super wichtig ist. Und in der Konsequenz auch bedeuten, dass eben sich vielleicht unsere innere Uhr an die Zeitumstellung nicht so gut anpassen kann. Und eine weitere Studie, die jetzt auch diese Fragebogendaten genutzt hat, die hat dann gefragt, was passiert eigentlich mit unserem Schlaffenster so im Jahresverlauf unter Winter- und unter Sommerzeit? Gefunden haben die, dass unter Winterzeit sich dieses Schlaftiming, also das Schlaffenster, am Sonnenaufgang orientiert. Also die haben sich da ganz konkret den Mittelpunkt des Schlaffensters angeschaut und auch den Aufstehzeitpunkt.
Ah ja, okay.
Und was sie gefunden haben, ist, dass eben unter Winterzeit das Schlaftiming sich am Sonnenaufgang orientiert. Also im Winter, wenn die Sonne später aufgeht, dann schlafen wir auch ein bisschen später, stehen auch ein bisschen später auf. Und das wird dann immer früher, wenn die Tage kürzer werden. Entspricht jetzt irgendwie vielleicht nicht so bei jedem, also bei mir zumindest nicht der eigenen Wahrnehmung, aber gut. Das haben
ja,
aber
also so was den Morgen angeht, würde ich das vielleicht teilen. Also ich meine, das haben wir ja stimmt. auch in unserer Winterfolge schon mal besprochen, dass wir so im Winter irgendwie es nicht so recht schaffen, so morgens aus dem Bett zu kommen, dass das uns da einfach ein bisschen schwerer fällt und dass wir da auch gütig mit uns selbst irgendwie sein dürfen. Ja. Was so den Einschlafzeitpunkt am Abend angeht, würde ich da so ein bisschen so ein, aus eigener Erfahrung würde ich da so ein Fragezeichen dran setzen. Aber ich meine, gut, man kann nicht immer von sich auf die Masse schließen, ne?
Nee, aber also aus meiner persönlichen Wahrnehmung würde ich auch sagen, da sind eben so diese sozialen Taktgeber relevanter. Also wenn ich halt irgendwie noch eine Verabredung am Abend habe oder einen regelmäßigen Termin, bei mir ist es Orchester, das ist halt um 10 vorbei und dann geht man noch vielleicht irgendwie in eine Kneipe und dann ist man zu irgendeiner Zeit zu Hause und kann dann eben auch schlafen gehen.
Ja, absolut. Ja. Aber lass uns mal auf die Sommerzeit gucken. Also wie ist es da? Auf die stellen wir ja jetzt dann um.
Genau. Und da war es eben so, dass dieses Schlaftiming, das hat sich dann nicht weiter angepasst. Und die Autoren, die haben daraus geschlussfolgert, dass wir uns nicht an die Sommerzeit anpassen können.
Oha.
Ich finde das ein bisschen wagemutig so, weil das haben sie eigentlich gar nicht gezeigt. Also sie haben halt nur gezeigt, dass wir uns irgendwann nicht weiter anpassen. Mhm. Nämlich dann, wenn man jetzt mal rechnet mit einem Schlaffenster von 8 Stunden, dann, wenn der Schlafbeginn so ungefähr 23.30 Uhr erreicht, dann passen wir uns nicht weiter an.
Und also 7.30 Uhr aufstehen ungefähr, wenn wir 8 Stunden Schlaf haben wollen. Ja.
Genau. Und denkbar wäre ja eben auch einfach, dass da irgendwie so ein Limit erreicht ist, das mit der Sommerzeit erstmal gar nichts zu tun hat, aber wo wir einfach dann irgendwann nicht ein immer, immer früheres Schlaffenster wählen oder vielleicht auch wählen können.
Ja, und ich meine, ich würde schon auch sagen, dass das so ein bisschen logisch ist, weil wenn die Sonne immer, immer früher aufgeht und wir dann immer, immer früher aufstehen würden, also ich kann mir schon vorstellen, dass der Körper dann irgendwann denkt, ach so, nee. Ja. Also man ist ja auch abends noch wach und so, was du gerade gesagt hast, verabreden und so weiter. Also wir können schon mal festhalten, wann die Sonne auf und unter geht. Das zeigt sich hier, das ist und bleibt wichtig für unseren Rhythmus. Wir wissen aber auch, wir haben ja jetzt jede Menge Lichtquellen so in unserem allgemeinen Leben. Also wir kennen das, wir können es uns abends noch lange hell machen, indem wir irgendwie Filme schauen oder Buch lesen mit Licht, was auch immer es ist. Und wir können es uns morgens auch schön hell machen, wenn wir frühstücken wollen und die Sonne ist noch nicht aufgegangen. Welchen Einfluss hat denn künstliches Licht?
Ja, auch dazu gab es eine spannende Studie von Kolleginnen und Kollegen aus Großbritannien. Und die haben das Ganze mathematisch modelliert. Also es ist so ein bisschen so eine theoretische Annäherung an die Frage, aber trotzdem super spannend. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, dass der Einfluss der Sonnenzeit mit zunehmendem künstlichem Licht am Abend immer weiter schwindet. Und das passt eben auch zur Schlussfolgerung einer anderen Studie, die junge Erwachsene mit Fragebögen zu ihrem Schlafverhalten untersucht hat und die eben gefunden hat, dass ausschlaggebend fürs Schlaftiming vor allem soziale Zeitgeber und damit auch künstliches Licht sind. Also es ist ein bisschen so eine Pattsituation. Also manche Studien zeigen, die Sonnenzeit ist vor allem wichtig. Und es gibt aber jetzt eben auch Studien, die zeigen, dass durchaus die soziale Zeit und auch eben künstliches Licht eine sehr wichtige Rolle spielt.
Ja, was machen wir mit dieser Pattsituation?
Wenn ich die Befunde jetzt so in ihrer Gesamtheit betrachte, und es gibt da natürlich auch noch andere Studien, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben, dann habe ich schon das Gefühl, also die Sonnenzeit spielt durchaus eine wichtige Rolle, aber sie spielt wahrscheinlich in unserer modernen Gesellschaft nicht die zentrale Rolle. Aber man muss auch sagen, jetzt Schlaftiming, das kann zwar ein Indikator sein für die innere Uhr, über die wir ja hier irgendwie noch immer reden, aber es ist nicht gleichbedeutend. Und dazu müsste man eben jetzt das Hormon der Dunkelheit, das Melatonin, messen.
So, und das hat sicherlich aber auch jemand getan.
Ja, genau. 2021 gab es dazu eine Studie und die Autorinnen und Autoren, die haben Daten gesammelt, gerechnet und geschlussfolgert. Auch unter der Sommerzeit orientiert sich die innere Uhr an der Sonnenuhr und nicht an der sozialen Uhr.
Aha, okay.
Das würde jetzt bedeuten, die innere Zeit und soziale Zeit sind gegenüber einander verschoben und das wäre ungünstig.
So, du sagst jetzt aber wäre. Bitte, du musst das jetzt einmal aufklären, weil wir sind hier wirklich in Details, Christine.
Ja, wir sind wirklich in Details, aber es ist nicht unwichtig. Ja. Denn hier haben andere Kollegen nochmal nachgerechnet. Und die kamen zu dem Schluss, dass diese Aussage so von den Daten nicht gestützt wird. Also das passiert manchmal. Kontrollinstanz. Letztlich muss man wohl einfach sagen, und auf die Interpretation haben sie sich dann auch geeinigt, so lese ich das in dieser wissenschaftlichen Fachzeitschrift so ein bisschen hin und her. Sie haben sich darauf geeinigt, das Sonnenlicht hat natürlich einen sehr starken Einfluss.
Ja.
In modernen Gesellschaften, aber auch künstliches Licht. Und dass das Maß aller Dinge für die innere Uhr, die Sonnenzeit ist, das kann man nach allem, was man weiß, schon bezweifeln. Insgesamt sprechen die Befunde dafür, dass wir und unsere innere Uhr sich schon auch an die neue Zeit gewöhnen können, auch wenn es vielleicht ein bisschen dauert.
Das kann man ja vielleicht auch ein bisschen rauslesen aus allem, was wir eben schon besprochen haben, also zu diesen Zahlen zu Unfällen und zu Herzinfarkten und so weiter. Da hast du, glaube ich, jedes Mal irgendwie davon gesprochen, dass es eine bestimmte Anzahl von Tagen erhöhte Fallzahlen gibt, so, und dass es sich aber irgendwann einstellt. Ne?
Ja, und das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem Gefühl.
Ja, absolut. Ich meine, also, irgendwann ist man doch reingekommen, da fühlt sich das dann schon irgendwie richtig an.
Ja.
Dann lass uns aber nochmal im Detail auf die große Frage gehen, was die Zeitumstellung ganz generell mit unserem Körper macht. Also ob sie uns jetzt schadet oder nicht. Das ist ja immer sowas, wenn man so googelt, so Zeitumstellung schadet das ja, nein. Das irgendwie wollen total viele Leute wissen. In einer repräsentativen Umfrage, gemacht vom Forster Meinungsforschungsinstitut und in Auftrag gegeben von der DAK, von der Krankenkasse, da haben letztes Jahr 33% der Befragten in Deutschland gesagt, dass sie nach einer Zeitumstellung schon mal körperliche oder auch psychische Probleme gehabt haben. Wie würdest du das lesen? So gut, 2/3 haben ja dann keine Probleme, oder würdest du sagen, es ist bedenklich, weil 1/3 hat ja Probleme mit der Umstellung?
Also als Forscherin hätte ich dann natürlich sehr viel mehr Fragen gehabt und gestellt, also irgendwie welche Beschwerden waren es?
Haben
wie
die bestimmt auch gemacht?
Das?
Du, ich habe mir jetzt dieses Ergebnis rausgepickt.
Okay, ein bisschen plakativ formuliert. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass die Umstellung im Frühjahr für mehr Menschen eine Herausforderung darstellt als für nur 1/3.
Und wir haben es ja am Anfang schon gesagt, die Zeitumstellung, die sollte ja eigentlich Energie einsparen, weil wir quasi mehr helle Zeit am Abend haben und kein künstliches Licht und so weiter brauchen. Es soll aber kaum Effekt nachweisbar sein, weil eben auch im Frühjahr und Herbst dann morgens mehr geheizt werden muss.
Ja, und wir haben ja alle Energiesparlampen und LEDs und so.
Ja, genau. Kann man sich ja fragen, also bringen wir uns jetzt irgendwie umsonst da dann doch irgendwie so ein bisschen durcheinander? Weil ich glaube, das können wir schon festhalten, dass wir zumindest einige Tage mal ein bisschen durcheinander gekommen sind.
Ja, ja. Also Energiesparen tun wir durch die Zeitumstellung wohl nicht.
Ja, genau.
Und aus der Perspektive könnte man sicher sagen, die Zeitumstellung ist umsonst, ja. Aber es ist ja immer die Frage, was bedeutet wirklich umsonst? Und auch so der Aspekt der Lebensqualität, den haben wir ja vorher auch schon mal angesprochen, der könnte durchaus auch natürlich wichtig sein. Weil manche Menschen werden einfach sagen, dass es am Abend länger hell ist, das bringt mir Lebensqualität. Und ein Deutschlandfunk Nova-Kollege, mit dem ich diese Woche kurz telefoniert hatte, der sagte mir, ach, ich finde das super, ich genieße dann einfach diese langen Abende oder längeren Abende mit Freunden im Biergarten.
Ja, kann ich auch super nachvollziehen.
Also, ja, persönlich genieße ich das auch, wenn ich am Abend nach der Arbeit, und das ist Sommer wie Winter, einfach eine ähnliche Zeit, wenn es dann noch hell ist und ich zum Beispiel im Wald joggen gehen kann. Das ist für mich Lebensqualität. Ja, und dann kann man natürlich die Frage stellen, also wenn diese Zeitumstellung jetzt für einen relevanten Teil der Bevölkerung auch Lebensqualität bringt, ist es dann noch umsonst?
Ja, klar, auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen. Das ist voll witzig, weil jetzt kommen wir hier irgendwie dazu, die EU hat entschieden, dass wir sie abschaffen und eigentlich hat sie Vorteile. Lass uns aber doch vielleicht mal zu den langfristigen Effekten irgendwie kommen. Vielleicht kann man ja darüber so eine Aussage für sich finden. Was kann man denn dazu sagen? Was hat das für langfristige Effekte, wenn wir umstellen oder vielleicht auch, wenn wir nicht mehr umstellen? Lass uns auf beides gucken.
Also man muss sagen, die kurzfristigen Effekte, wie zum Beispiel die Wirkung auf Herzinfarkte, auf Unfälle und so weiter, die kennen wir ziemlich gut. Mhm. Langfristige Effekte, die sind viel, viel, viel schlechter untersucht und teilweise kann man die auch gar nicht direkt untersuchen, sondern nur indirekt. Also man kann nicht diese Situation direkt untersuchen, weil man ja irgendwie dann einen Teil der Bevölkerung auf Sommerzeit setzen müsste für einen potenziell langen Zeitraum und einen anderen nicht. Und dann müsste man die irgendwie vergleichen oder so. Mhm. Aber es gibt natürlich indirekte Studien und Daten. Also das bedeutet, man erhebt Daten eigentlich in einem anderen Kontext und kann aber dann die Erkenntnisse eben auch auf diese Situation der Zeitumstellung übertragen. Es gab aber in der Vergangenheit eine Studie im nördlichen Russland, also nahe beziehungsweise sogar nördlich des Polarkreises. Und die hat tatsächlich die Gelegenheit gehabt, dort in längeren Perioden zu untersuchen, wie sich eine ganzjährige Sommerzeit beziehungsweise auch Winterzeit ausgewirkt hat. Weil da gab es eben entsprechende Perioden, die man dann wissenschaftlich auch begleiten und untersuchen konnte. Und da haben die Autorinnen und Autoren dann berichtet, dass während der ganzjährigen Sommerzeit die Rate an Symptomen einer Winterdepression hier bei 10- bis 24-Jährigen um 2-3% stieg. Das passt jetzt auch wieder zu dem, was wir vorher schon gesagt hatten. Licht am Morgen wirkt antidepressiv, also wirkt stimmungsverbessernd. Und dauerhafte Sommerzeit bedeutet nun mal weniger Licht am Morgen, vor allem in den Wintermonaten.
Ja.
Das kann man natürlich jetzt auch sagen, es ist ein bisschen fraglich, inwiefern sich so eine Studie am oder nördlich des Polarkreises auf unsere Breitengrade übertragen lässt. Aber ich glaube, es ist trotzdem eine wichtige Erkenntnis und sie zeigt doch, welche potenziell negativen Konsequenzen damit einhergehen könnten.
Mhm.
Genau. Und dann gibt es noch Studien, die haben Menschen verglichen, die am westlichen bzw. östlichen Rand einer Zeitzone leben. Das finde ich ein ganz cleverer Ansatz, weil man könnte sagen, das ist ein bisschen wie ein Modell für eine dauerhafte Sommerzeit. Also die am westlichen Rand, die leben unter Sommerzeit und die am östlichen Rand, die leben unter Winterzeit.
Mhm.
Und da haben eben zwei Studien, also eine aus den USA und eine auch aus Russland, die haben beide gefunden, dass das Leben im Westen einer Zeitzone, also quasi Sommerzeit, mit einem höheren Krebsrisiko einherging.
Oha, okay.
Es ist jetzt aber natürlich fraglich so ein bisschen, wie viel Gewicht auch dieser Risikofaktor im Vergleich zu anderen bekannten Risikofaktoren hat, also sowas wie Rauchen oder Alkoholkonsum.
Ja, ja.
Und zumindest auch hier die Autorinnen und Autoren der amerikanischen Studie, die nehmen so ein bisschen eine Bewertung vor und sagen, auch hier sind die Effekte schon klein.
Und in Europa?
Aus Europa kenne ich solche Untersuchungen nicht. Also ich könnte mir vorstellen, das ist auch nicht ganz einfach. Es gibt unterschiedliche Gesundheitssysteme, unterschiedliche Versorgungsuntersuchungen und so weiter.
Ja.
Aber es gibt schon auch eine Datenbasis, die eigentlich erlauben sollte, sich das anzuschauen. Also dennoch, wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen und eben nicht mehr umstellen wollen und uns für eine Zeit entscheiden wollen, dann muss man einfach sagen, dann sollten wir uns aus gesundheitlichen Gründen eher für die dauerhafte Winterzeit entscheiden als für die dauerhafte Sommerzeit.
Ja, da war die Debatte auch so ein bisschen da, ne? Als es diese Umfrage gab, da kann ich mich noch erinnern, haben viele gesagt, ja, jetzt entscheiden sich alle für dauerhafte Sommerzeit, weil das irgendwie besser klingt. Also Sommerzeit
ja,
klingt
genau.
besser als Winterzeit und boah, das hat doch Konsequenzen und so, ja, erinnere ich mich auch noch.
Genau, und ich glaube, auch unsere Hörerinnen und Hörer werden jetzt vielleicht so ein bisschen verstehen, wie komplex doch auch dieses Thema ist.
Ja.
Und das ist natürlich für eine Person, die sich mit diesem Thema nicht so auskennt, ist es extrem komplex und quasi fast nicht nachzuvollziehen, warum das denn negative Folgen hätte. Und dann ist es auch nicht nachvollziehbar, dass man dann sagt, ah ja, aber für mich ist halt die Lebensqualität relevant, deshalb stimme ich dann für eine dauerhafte Sommerzeit.
Und ich finde es auch total schwierig jetzt zu sagen, ja, stellen wir denn jetzt am besten noch weiterhin um oder lassen wir das? Hast du da eine eindeutige Meinung zu?
Ich finde es total schwer.
Ja.
schwer.
Ich finde es auch super schwer.
Also eben, weil ich diese Argumente ja kenne, ne? In dem Moment, wo ich wirklich so angefangen habe, mich mit all diesen Argumenten dann auch tiefgehend auseinanderzusetzen, da fiel es mir dann immer schwerer, wirklich auch eine Meinung zu diesem Thema zu haben.
Ja, vielleicht brauchen wir einfach weiterhin Zeitumstellungen, aber irgendwie so flexiblere Morgende. Wir gucken mal genauer drauf, wie wir uns ein kleines bisschen vorbereiten können. Ja, also wir haben die Zeitumstellung ja noch und jetzt kommt sie. Wie können wir das machen?
Also am kommenden Wochenende, also dem Wochenende der Zeitumstellung, da würde ich dazu raten, nicht zu viel später ins Bett zu gehen als an Arbeitstagen und auch nicht zu lange auszuschlafen. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, was alle von uns so üblicherweise tun, also ich zumindest nicht. Schon gar nicht an so einem langen Feiertagswochenende, aber das kann helfen.
Ich sagen, Wecker auf 7 Uhr, so an so einem Osterwochenende.
Naja, okay, 7:30 ist vielleicht auch okay. Aber es kann zumindest dabei helfen, denn was wir halt so häufig am Wochenende machen, ist, dass wir uns jetzt im Kontext der Zeitumstellung im Frühjahr noch in die falsche Richtung verschieben. Ja, und wenn wir das ein bisschen verhindern, dann fällt uns natürlich auch die Zeitumstellung dann unter die Anpassung an die neue Zeit ein bisschen leichter. Und dass dieses Wochenende Ostern ist, das macht aber auch den Übergang für manche vielleicht ein bisschen leichter oder angenehmer, weil man eben nicht am Montagmorgen direkt wieder früh aufstehen und in die Schule, in die Uni zur Arbeit muss, sondern wir könnten sogar, wenn wir das schaffen, schon ab Samstag so Schritt für Schritt immer ein bisschen früher aufstehen und so unseren Rhythmus schon vorher oder so um die Zeitumstellung rum versuchen, ein bisschen sanfter anzupassen, sag ich mal. Und außerdem, die uns öfter hören, die werden jetzt schon ahnen, was kommt. Das Licht ist natürlich ganz wichtig. Wir sollten uns schon möglichst früh am Morgen dem Tageslicht aussetzen und dann auch am Tag viel Sonnenlicht tanken. Also hoffentlich ist schönes Wetter bei euch da draußen. Und vielleicht kann man das sogar noch mit körperlicher Aktivität kombinieren. Und das hilft uns dann, damit die innere Uhr am Abend eher früher auf Nacht schwenkt, wir auch ein bisschen früher müde werden und dann auch einschlafen.
Ja. Also wir verschreiben euch hier von Überschlafen einen schönen morgendlichen Spaziergang mit Podcast und Kaffee. Und das ist dann richtig. Was können wir denn nach der Umstellung machen? Also wir wollen ja zum Beispiel nicht Teil eines Unfalls werden oder noch mehrere Tage unter starkem Stress leiden.
Genau. Also das Licht und insbesondere eben dieses Licht am Morgen, das kann man natürlich auch nach der Umstellung noch weiter nutzen, weil es einfach weiterhin die Anpassung unterstützt. Und weil es ja morgens dann eben wieder eher auch ein bisschen länger dunkel ist, kann man vielleicht auch trotz Sommerzeit hier nochmal so eine Therapielampe nutzen, wenn man eine hat. Oder einfach auch schauen, dass in der Wohnung viel Beleuchtung an ist.
Du meinst so eine Tageslichtlampe, ne?
Genau, so eine Tageslichtlampe. Und vielleicht schafft man es ja auch, so einen Terminkalender zumindest in den ersten Tagen ein bisschen zu entzerren, dass man vielleicht einfach eine halbe Stunde später erst den ersten Termin hat. Wenn man natürlich mit dem Rad unterwegs ist, dann sollte man noch einmal die Beleuchtung checken, denn es kann jetzt morgens wieder dunkel sein, wenn man das Haus verlässt. Und ich sage es nur ungern und ich hoffe auch, ich halte mich dann selber dran. Am Dienstag nach der Zeitumstellung nicht snoosen, denn wenn man dann in der Hektik zur Schule, zur Arbeit, zur Uni muss und irgendwie schon total gestresst ist, dann passieren halt manchmal auch mehr Unfälle.
Also einfach sich vielleicht noch mal mehr am Abend zuvor gönnen, auch ein bisschen früher ins Bett zu gehen, also die Zeit dann irgendwie auch anzupassen.
Genau.
Machen wir noch mal so einen ganz kleinen Ausblick. Sagen wir mal, die Zeitumstellung wird wirklich in den nächsten Jahren dann irgendwann mal in der EU abgeschafft. Was wäre denn dann für dich da so eine sinnvolle Lösung?
Also Forschende sagen relativ klar, wenn wir uns für eine Zeit entscheiden müssen, dann sollte das die dauerhafte Winterzeit sein.
Das können wir festhalten, das ist das Passendste. Genau. Okay, check.
Und sie sagen zwar auch, wir wissen nicht so genau, wie bedeutsam jetzt mögliche negative Effekte einer dauerhaften Sommerzeit wären. Also da fehlt uns ein bisschen die Datenbasis. Mhm. Aber im Sinne einer Risikominimierung sollten wir eben die Winterzeit wählen.
Christine, was nehmen wir daraus fürs Wochenende mit?
ja, versuchen Schritt für Schritt schon ein bisschen anzupassen, rausgehen, morgens einen Spaziergang machen, vielleicht sogar draußen im Garten oder auf dem Balkon Ostereier suchen. Und ja, dann, wenn man dann wieder arbeiten muss, einfach ein bisschen langsam angehen lassen.
Und es ist nicht so einfach, wie man vielleicht denken würde. Es gibt auch sehr viele gute Argumente für eine Zeitumstellung, ne?
Mhm.
Dann sagen wir an der Stelle: Vielen, vielen Dank für all eure Mails. Ihr könnt uns gerne weiterhin schreiben, eure Themenvorschläge, euer Feedback an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und wir wünschen euch erstmal gutes Durchkommen durch das Zeitumstellungswochenende. Schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.